Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Routenplaner Komoot. Bei Komoot gibt es eine Neuigkeit. Die Entdeckenfunktion basiert jetzt auf einer interaktiven Karte, mit der die Suche nach schönen Touren und bestimmten Orten noch leichter und intuitiver geworden ist. Es wurden auch weitere Filter hinzugefügt. So lassen sich Touren über die Entdeckenfunktion nun nicht mehr nur nach Dauer und Schwierigkeit filtern, sondern auch nach Höhenmetern, Routentypen und bevorzugten Wegoberfläche eingrenzen. Ein Geheimtipp für alle GravelfahrerInnen: Wählt man als Sportart das Fahrrad aus und als bevorzugte Wegoberfläche unbefestigte Wege, so findet man noch mehr schöne Graveltouren. Den Link zu Komoot findet ihr in den Shownotes.
Outside. Der Gravel-Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
Ja, willkommen zurück zum Outside-Podcast, Folge 15. Caro und ich frisch erholt aus dem Urlaub zurück. Genau, wir wollen euch diese Folge sicherlich ein bisschen was aus unserem Urlaub erzählen, was so als nächstes Rennen ansteht. Es gab eine Einsendung, also eine Zuhörerfrage. Genau, und dann so ein bisschen normales Palaber, was wir halt sonst so machen. Caro, wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Ich habe jetzt auch mal eine Woche ein bisschen ruhiger gemacht und auch mal was anderes gemacht außer Radfahren, und das tut auch mal ganz gut. Aber ja, jetzt habe ich auch wieder Bock auf Radfahren. Insofern alles gut.
Aber warst du gar nicht Radfahren?
Doch, ich bin so Mitte der Woche bin ich mal irgendwie gefahren. Dann gestern mal 1,5 Stunden, aber wirklich sonst eigentlich. Ja, im Vergleich zu dem, was ich vorher gefahren bin, eigentlich nicht.
Ja, bei mir waren es jetzt auch wirklich 2 Wochen gar kein Rad. Also Finnland, das war ja samstags, war das letzte Rennen. Mhm. Und dann halt bis heute Montag, wo wir aufnehmen, also 26. Juni, auch gar kein Rad gefahren. Das ist immer wieder, wenn man dann aufs Rad steigt, fühlt man sich, also das ist so ein komisches Gefühl, die Beine so in diesem runden Tritt zu bewegen,
ja,
irgendwie.
Ja, das ist mega weird. Ja, ich finde, so, ich denke dann immer, bin ich jetzt erholt? Also läuft es jetzt besser oder muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen? Aber irgendwie gestern auf dem Rad hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich mich ganz gut fühle und so, ja, denke, dass es auf jeden Fall gut tat, ein paar Tage rauszunehmen, und es schadet ja auch, denke ich, nichts.
Ja, ja, ich hatte die Thematik auch mit meinem Trainer gehabt, weil ich ja 2 Wochen rausnehme.
Ja, ist schon viel dann.
Ja, ja, aber es war halt so, keine Ahnung, war halt im Urlaub unterwegs, und man muss sich halt manchmal auch so ein bisschen an den Leuten orientieren, die um einen rum sind, und die ja, sind nicht ganz so flexibel mit ihrer Zeitplanung, wie man selber vielleicht. Von daher ging es nur dann, und er meinte aber auch, ja, wenn man halt so viele Kilometer jetzt wie ich auch in den Beinen hat, irgendwie auch mit Grand Tours in der Vergangenheit, dann ist es eigentlich kein Problem und man kriegt das kompensiert. Was ich halt, ja gut, ich bin halt auch noch wandern gewesen und so, aber so das so vom Kopf her irgendwie zu verarbeiten, zu sagen, ja, man fährt nicht wirklich 2 Wochen gar kein Rad, das ist schon hart, aber ich habe mich heute auch nach einer halben Stunde gut gefühlt wieder. Ich habe ein bisschen zugenommen, das heißt, ich habe so ein bisschen so eine Challenge vor mir, auch Richtung Deutsche und so, die ja relativ schwer wird. Aber ja, ich glaube, für den Kopf war es wichtig, weil ich bin jetzt schon richtig heiß und habe auch selbst Bock, in Berlin richtig trainieren zu fahren.
Ja, okay, dann bist du wirklich heiß.
Ja. Genau, von daher ist, glaube ich, auch für die mental sehr wichtig. Das ist auch so ein Learning, ne? Ich weiß nicht, welches Learning du aus der ersten Saisonhälfte gezogen hast, aber bei mir so dieses so Stressreduzierung, also so auch was Training angeht, also das ist mich so das Gefühl, hat, man weiß nicht, wo vorne und hinten ist, und halt Ruhe, also wirklich so wie sehr Ruhe dann am Ende halt einfach auch hilft, also vor Rennen und all solche Dinge.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch immer so ein bisschen vorm Rennen auf jeden Fall direkt vorher immer ein bisschen aufgeregt und nervös, aber ja, bringt auf jeden Fall was.
Aber hast du so ein Learning aus der ersten Saisonhälfte? Was jetzt für dich neu war?
Ja, für mich war ja super viel neu. Und ich habe auf jeden Fall mega viel gelernt, was die Rennvorbereitung angeht. Ja, auf jeden Fall, doch, klar, einiges mitgenommen. Ich muss das auch nochmal alles sortieren und für die zweite Saisonhälfte auf jeden Fall die guten Sachen sichern, dass die auch weiterhin so funktionieren.
Ja, okay. Ja, bevor wir jetzt wie über die zweite Saisonhälfte reden, lass uns nochmal kurz deine Südfrankreich-Reise Revue passieren.
Genau.
Weil das ja mal wieder mit keine Ahnung wie viel Vorsprung eine UCI-Rennen gewonnen. Erzähl mal ganz kurz, also es sah zumindest auf den Bildern unglaublich geil aus, die Region, und auch nach einem schweren Rennen, also von der Topografie her.
Ja, also du hast genau richtig gesagt, es war ein super schweres Rennen, und aber auch super schön. Ich hatte mich ja eigentlich ein bisschen kurzfristig dafür entschieden, da hinzufahren, und ich bereue absolut gar nichts, weil das ganze Wochenende war einfach super cool. Also ich war mit meinem Betreuer Sascha und Jade Treffeisen gemeinsam dort. Und wir waren eigentlich auch ein ganz gutes Team. Jade und ich, wir hatten zusammen eine Wohnung direkt in der Stadt Milo oder Mio, wie man es ausspricht. Also ein kleiner französischer Ort in den Cévennes. Und dann haben wir halt vorher, die Tage vorher schon mal so ein bisschen die Strecke angeguckt. Also wir waren 2 Tage vorm Rennen da. Und ja, die Landschaft da ist einfach super schön. Super schöne Gravel-Strecken. Das Rennen geht auf ein Plateau. Also es sind 2 längere Anstiege zu Beginn des Rennens. Und dann fährt man eigentlich eine ganze Zeit lang auf dem Plateau, auf dem Militärgebiet. Das ist dann eigentlich auch alles Gravel. Super windanfällig da oben. Wir hatten auch echt viel, viel Gegenwind. Und einfach eine tolle Landschaft. Diese Anstiege und Abfahrten waren echt atemberaubend. Auch nochmal eine Abfahrt am Schluss Richtung Ziel, auch auf der Straße mit einem Abgrund am Rand, wo man auch so ein bisschen komisches Gefühl hatte, gerade nach dem, was in der Schweiz bei der Tour de Suisse passiert war, ist man da auch auf jeden Fall mit ein bisschen vorsichtiger rangegangen. Aber war halt landschaftlich einfach super schön. Kleine Burgen und Schlösser am Rand. Und ja, war neben dem Rennenfahren, war es auch irgendwie so ein Mini-Urlaub schon und auch ein bisschen Erholung dabei auf jeden Fall. Wir haben es uns da ganz gut gehen lassen. Und war auch witzig mit Sascha zusammen, wir 2 Mädels. Sascha hat uns super betreut, war wie immer total relaxed, entspannt, auch wenn Jade wieder vorm Rennen aufgeregt war und ich manchmal ein bisschen verplant, hat er alles gut in den Griff gekriegt.
Ja, Sascha, guter Mann.
Ja, echt, definitiv. Auch nochmal ein super dickes Dankeschön für die erste Saisonhälfte an ihn. Der macht einen mega Job.
Okay, und wie war so der Rennverlauf für dich? Also ich habe so ein paar Videos gesehen vom Rennen, aber anscheinend bist du irgendwann einfach wieder losgefahren und kommst dann mit wie vielen Minuten Vorsprung an?
12 Minuten, glaube ich, hatte ich am Ende, 12, 13 Minuten. War halt so, dass am Anfang eben auf den ersten 30 Kilometern oder auf den ersten 36 Kilometern waren 2 Anstiege, die beide 8 und 6 Kilometer lang waren. Und am ersten, der war eben 8 Kilometer, bin ich halt schon so ein Tempo gefahren, wo ich wusste, dass ich es halt noch gut fahren kann, aber dass es auf jeden Fall einigen wehtun wird. Und dann hatte ich noch so 5 Mädels dann dabei, als wir oben waren. Und dann oben wurden es dann nochmal weniger. Dann da waren wir auf dem Plateau, dann waren es nur noch 2, die dabei waren, als wir in die Abfahrt gegangen sind. Und dann im nächsten Anstieg bin ich direkt so in Tempo gefahren, dass ich dann eben alleine da in den Anstieg rein bin. Und von da an habe ich halt meinen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut und war dann oben, als wir wirklich auf diesem Plateau waren, wo es auch wirklich windig war und ich nur Gegenwind hatte und ich nicht wusste, ob hinter mir eine Gruppe ist und die zusammenarbeiten können, wusste ich nicht, ob das jetzt so die schlauste Idee war, hier schon wieder alleine rumzufahren, aber ging dann, also ja, in der Verpflegung hat Sascha mir dann gesagt, dass ich auf jeden Fall Vorsprung habe. Ich glaube, da hatte er mir 4 Minuten gesagt und dann am Ende waren es dann eben 12 Minuten, sodass es auch ja eine sichere Sache war und hat auch Spaß gemacht. Also ich habe zum Beispiel am Ende bin ich noch mit Julian Absalon zusammengefahren, was ich ganz cool fand. Und ja, es hat Spaß gemacht, weil ich finde, bei so Ex-Profis, also für die, die es nicht wissen, der war halt Mountainbike-Weltcup-Sieger und ich weiß nicht, ob Olympiasieger, glaube ich auch, ne?
Oder? Ich glaube auch. Ja, ja, auf jeden Fall der beste Mountainbiker.
Einer, genau. Der halt seine Karriere vor ein paar Jahren beendet hat, jetzt so ein bisschen Gravel fährt und ja, aber halt auch mehr zum Spaß. Also der ist jetzt auch wirklich nicht mehr in der Topform, sonst hätte ich ihn jetzt auch nicht aufgefahren. Aber man merkt halt immer bei Leuten, die halt mal professionell Rad gefahren sind, dass sie auch so in den Abfahrten, wenn es technisch wird und so, nochmal irgendwie anders fahren. Und es hat schon Bock gebracht, mit ihm zusammenzufahren und auch ja, Führungen übernehmen zu können von ihm. Und er hat mich manchmal auch so ein bisschen verwundert angeguckt und meinte dann auch, ja, super gefahren. Ganz witzig fand.
Okay, ja. Nice. Sehr schön. Genau. Ja.
Und zweite wurde dann auch Jade, meine Teamkollegin und Reisekollegin, was auch nochmal zusätzlich cool war. Da habe ich mich auch für sie sehr gefreut. Und dritte wurde Rosa Klöser, die eigentlich als Dänin gelistet war, die auch in Dänemark lebt, in Kopenhagen, aber doch auch eine deutsche Lizenz hat. Und die kannte ich auch noch gar nicht. Ja.
Okay, nice. Also weiter rasiert, wie wir es von dir kennen. aber wird dir ja langsam langweilig so, wenn du die Rennen so vorne raus? Nee. Okay.
Nee, ich habe mir wieder auf jeden Fall die Sehenswürdigkeiten auch mit angeguckt. So. Waren einige schöne Schlösser, die man begutachten konnte. Und ja, doch, war nett.
Ja, alles ja auch Zeit. Genau, okay, sehr schön. Genau, dann lass uns mal zu den bevorstehenden Rennen kommen. Was steht bei dir so als nächstes auf dem Programm bis zur WM?
Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ins Training einsteigen, so einen kleinen Aufbau machen, auch wieder ein bisschen Krafttraining ist auch wieder mit drin, was mich sehr freut, weil irgendwie fehlt mir das ganz schön, das haben wir nämlich jetzt die ganze Zeit weggelassen.
Und das bei deinem, ganzen Proteinkonsum, ja, das
genau. Ja, Paul nennt mich ja immer Protein-Karo, seit ich mir einmal in den
nicht.
USA an der Tankstelle einen Proteindrink gekauft habe.
Aber irgendwie, da war davor schon irgendwas und da war das in der Tanke, war, glaube ich, so das i-Tüpfelchen, was dazu geführt hat, dass ich dich Protein-Karo genannt habe, weil du halt. Ja, also irgendwie habe ich habe dich ganz oft Proteine essen sehen, also so.
Ja, gut, ich esse halt viele Eier und genau. Kichererbsen, Hummus, genau, solche
genau.
Sachen.
Ja, genau, irgendwie sowas war das. Okay, auf jeden Fall Wiedereinstieg mit Krafttraining.
Genau, und dann geht's los in 3 Wochen in Drenthe bei dem holländischen UCI Gravel-Rennen. Da werde ich auf jeden Fall starten. Und dann geht's schon nach Island.
Ah, ist das am 15., oder?
Genau, das ist der Samstag, bevor ich nach Island fliege.
Okay.
Also das Wochenende vor The Rift.
Ah, okay.
Wo wir beide dann am Start sind.
Genau.
Und Drenthe, fährst du das auch, oder?
Nee, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, es war deswegen, weil das ist ja auch relativ flach, ne? Also es ist ja.
Das ist tellerflach. Also ich glaube, es hat 0 Höhenmeter.
Genau, und letztes Jahr war das irgendwie so mit den Altersklassen, dass die so mit Zeitfeld jetzt gestartet sind. Und
kann ich dir nicht empfehlen, wenn du da vorne mitfahren willst. Also wenn die das wieder so machen, würde ich da auch nicht hinfahren an deiner Stelle.
Ja, das ist halt schon echt sehr weit weg von hier, ne? Also ich glaube, das sind dann auch wieder 7 Stunden Autofahrt oder sowas.
Ja.
Und ich mache das nicht. Also bei mir ist das erste Rennen auch Swift. Ja, genau. Bis dahin trainiere ich nur.
Für dich ist dann The Rift das erste.
Ja, genau.
Ja, genau. Da werde ich dann auch relativ früh sogar anreisen. Ich fliege schon den Dienstag vor dem Rennen hin. Samstag ist das Rennen und bin dann eine ganze Woche auf Island, was ich ganz cool finde, weil ich freue mich schon auf die Insel. Also aufs Wetter nicht, aber auf die Insel auf jeden Fall.
Ja, ich reise auch am Dienstag an. Ich habe ja Kameramann und Fotograf mit. Wir wollen da so ein bisschen was drehen. Ich muss dann aber auch schon Samstagnacht wieder nach Hause fliegen, weil wir haben Sonntag was aufnehmen im Besenwagen in Köln. Von daher habe ich so ein bisschen, ich fliege erst nach Berlin und muss dann mit dem Zug oder mit dem Auto nach Köln fahren.
Nimm nicht den Zug.
Ja, eventuell bleibt er stehen, weil Klimaanlage fällt aus. Ja, ich mal gucken, auf jeden Fall kann ich leider nicht länger da bleiben. Aber ich habe auch mega Bock auf das Rennen und bin gespannt, wie es da so aussieht. Man hört ja epische Sachen.
Ich denke auch. Du kennst es auch noch nicht, ne? Du warst
auch noch nie auf Island. Da war ich auch noch nie. Also ich glaube, das ist ein Rennen, das reicht, wenn man es einmal gefahren ist. So vom Kälte-Feeling her, eventuell. Mhm. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, es wird bestimmt auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ja, aufs Rennen bin, also ich kann mir noch gar keinen, hab keine Vorstellung, wie das Rennen ist, jetzt von Höhenmetern und vom Untergrund. Und aber ich denke, es wird ein hartes Rennen. Und 200 Kilometer. Ja.
Was steht denn noch so an?
Dann werde ich, haben wir von unserem Laden so ein Dealer-Event, wo ich hin muss nach Kitzbühel, und dann werde ich da bleiben wahrscheinlich und mit einem Straßenteam in der Toskana eine kleine Rundfahrt fahren, eine UCI-Rundfahrt.
Mit
Embrace the World. Die hatten, mit denen war ich nämlich jetzt auch bei dem Rennen in Frankreich. Da waren noch, also Jade fährt ja in diesem Team, und dann waren auch zwei ihrer Teamkollegen da, unter anderem auch der Teamleiter von diesem Frauenteam. Die haben ja ein Bundesliga-Team. Und der hat mich eben gefragt, ob ich Lust hätte, da mit denen zu starten, weil das auch kurz vor dem UCI-Rennen dann, was in Italien ist, stattfindet.
Ah, okay, das fährst du auch noch.
Genau, das wollte ich auch fahren. Und dann folgen DM, EM und WM. Und dann ist die Saison zu Ende.
Okay, das. Hast du noch ein sportliches Programm auf jeden Fall?
Genau, ja.
Bei mir ist es wesentlich abgespeckter. Ich fahre auch Zwift nur. Aber mein Aufbau ist ja eigentlich auch so, dass wir von diesem ganzen langsam und lang, ne, irgendwie auch so effektiv sein, hin zu mehr Exklusivität jetzt gehen müssen, einfach auch.
Genau, ja.
Ist bei dir das Gleiche, und da bin ich auch gespannt, wie das so funktioniert. Aber ich fahre nur Rift, dann werde ich sehr wahrscheinlich diese drei Rennen in Schweden fahren.
Schweden.
Genau. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich im Prolog auch fahre, also ob ich so mit die Rundfahrt fahre, aber auf jeden Fall fahre ich die beiden längeren Rennen. Dann überlege ich das gerade mit Hufferlies am 26.
Ja, da werde ich nicht starten.
Aber das, da bin ich mir noch nicht so sicher. Genau, dann Deutsche. Und dann EM, WM, dann werde ich Epic Israel fahren, Mountainbike-Etappenrennen.
Ach, cool.
Ja, mit Mountainbike-Profi vom Rose Racing Circle. Und dann habe ich noch ein Gravel-Rennen Ende Oktober in Rioja von Orbea, so eine Veranstaltung. Genau, also jetzt, so viele Rennen sind es gar nicht mehr irgendwie.
Nee.
Aber ich habe jetzt gerade, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Training. Mit gutem Training und dann halt die Highlights. Aber obwohl ich jetzt schon gerne irgendwie auch ein, zwei Straßenrennen in den Beinen gerne hätte, so wie du jetzt auch die Rundfahrt.
Ja.
Ich habe jetzt beim BDR angefragt, ob ich die Sauerland-Rundfahrt, also das Bundesliga-Rennen, mit einer Ausnahmegenehmigung fahren kann als Einzelstarter. Geht natürlich nicht. finde ich schade.
Ja.
Also so mal
verstehe ich auch nicht, warum das jetzt ein Problem ist.
Ja, es ist natürlich für die U23-Fahrer gedacht, diese Einzelstarter Plätze. Aber ich dachte, man kann vielleicht eine Ausnahme machen, irgendwie als Vorbereitung. So als quasi Gravel-Fahrer, der sich für eine Gravel-WM vorbereitet, wo er für die Nationalmannschaft fährt. Ja. Dachte ich, das ist möglich, geht nicht. Muss ich akzeptieren. Es gibt zwar noch ein Rennen den Tag vorher, die Deutsche Bergmeisterschaft, aber es ist auf so einem Rundkurs, und jetzt für Wernholzhausen? Ich weiß nicht, ob du schon
mal gefahren bist. Ja, da bin ich auch schon mal Deutsche Berg gefahren.
Genau, aber jetzt Ich weiß nicht.
Wann ist das?
Das ist eine Woche nach der Deutschen, ist am 16.
Und ist da für Frauen auch Deutscher Berg?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht.
Nee, wahrscheinlich wieder nicht.
Keine Ahnung, ich weiß es aber nicht, um ehrlich zu sein. Von daher, mal gucken, was ich irgendwie noch an Straßenrennen finde. Ich hätte schon noch Bock, so ein bisschen was Schnelles in die Beine zu bekommen. Aber das ist echt nicht so einfach. Ja.
Ja, ich war ganz froh jetzt, über das Angebot fand ich erst richtig cool. Und dann habe ich auch so wieder überlegt, ja, wieder Straße, UCI, nachher fliegst du ja wieder hin und dann hast du wieder irgendwas. Aber ja, kann ja immer passieren. Und,
ja, gut, Risiko vermeiden, ne? Du musst ja nicht auf Ergebnis fahren. Also du musst, also das ist ja wirklich, unter dem Trainingsaspekt ist das sicherlich auch gut. Und das ist ja das Gleiche, habe ich jetzt ja gerade auch, ne? Ich würde es ja gerne fahren unter dem Aspekt, dass es halt Training wäre.
Ja.
Genau. Also jetzt mal gucken, vielleicht öffnet sich noch was. Ich habe immer das Gefühl, dass das bei den Frauen alles ein bisschen einfacher ist. Also die jetzt alles noch ein bisschen lockerer, die Regeln, und nicht so. Also du kannst mal irgendwo leichter einfach mit reingehen, und bei den Männern ist es dann.
Ja, bei euch sind die Rennen wahrscheinlich auch eher voll, ne? Bei uns sind die meistens ja.
Ja, das und die Teams sind halt auch voll, ne? Also jetzt, ja. Das ist mal gucken. Also ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich nicht irgendein Bundesliga-Team noch anschließe für die beiden Rennen. Aber da musste ich mit einem anderen Trikot fahren und ist ja mit Sponsoren auch immer so ein problematisches Thema.
Ja,
es ist bei dir egal, weil Canyon sponsort Embrace the World eh.
Genau, deswegen passt das ganz gut.
Genau, es ist halt auch egal. Ist bei mir dann so ein bisschen schwieriger. Mal gucken, vielleicht finde ich noch eine Lösung. Vielleicht meldet sich ja irgendwer von den Bundesliga-Teams und will mir einen Platz geben für diese beiden Rennen. So, dass
melden.
Genau, ich muss aber alle meine Sachen weiterfahren dürfen. Ich ziehe mir gerne ein anderes Trikot an. Aber Helm, Hose, Fahrrad. Und alles muss das sein, was ich immer fahre. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da noch was. Ja, und dann, ja, so Deutsche Meisterschaft, müssen wir uns ja irgendwann auch noch mal einen Kurs angucken, ne?
Genau, da wollte ich dich auch noch mal fragen, wann wir das machen.
Ich muss irgendwann noch mal nach Köln Leistungsdiagnostik machen und dann würde ich es irgendwie verbinden. Aber können wir noch mal schreiben. Ich weiß ja jetzt wie dein Rennkalender aussieht.
Ja.
Genau, und sonst, es ist halt die Saison dann auch.
Ja, ich habe noch was, was ich so ein bisschen noch im Auge habe.
Was denn?
Und zwar ist noch ein Rennen in Mexiko. Und das ist aber erst im November.
Das ist Belgian Waffle Ride,
ja. Das wäre eigentlich auch nochmal richtig geil.
Warte mal. Ja, ich war letztes Jahr in Mexiko für eine Hochzeit.
Also wir hatten ja über Mexiko geredet.
Genau, das will ich jetzt, bevor Leute denken, dass ich irgend so fancy Freunde, die in Mexiko heiraten, also ich war deswegen da, wo ein Teil aus Mexiko kommt, deswegen. Und nicht, wo immer alle rübergeflogen hat. Auf jeden Fall habe ich das auch gesehen und dachte, klingt interessant. Mal gucken. Belgian Waffle Ride. Wie man immer so schön sagt, hier googelt der Chef noch selber. Aber
glaube ich November, Ende November.
Das ist halt, also ich meine, da dann noch fit zu sein, ist halt, oder hast du es eher so als?
Ich glaube, ich würde da jetzt, glaube ich, wenn nicht so ein Topform-mäßig das irgendwie draus machen, sondern vielleicht auch so ein bisschen mit so einem Adventure-Charakter und Urlaubscharakter. Also ich glaube, so sehen das auch viele. Also ich habe mich zum Beispiel mit Nicolas Roach darüber unterhalten, der macht das auch so, also er will das halt auch mit dem Urlaub verbinden und weil es einfach cool ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, zu der Zeit werden das einige so nehmen.
Mhm. Wo ist denn das?
Das weißt du dann besser als ich.
Das hast du noch gar nicht geschaut.
Nö, ich habe nur Mexiko gehört. Und ich habe gehört, dass es auf jeden Fall schön sein soll, da wo es ist.
Ja, Mexiko ist allgemein einfach mega schön. Nee, ich bin dann ja immer sofort, ich mache dann immer direkt Logistik. Ich gucke ja, was wird sowas kosten? Wie wäre dann die Anreise? Also ob das alles so realistisch ist.
Ja, also Flüge nach Mexico City hatte ich auch schon mal gegoogelt. Das ging sogar, also
verhältnismäßig. Ja gut, hast du jetzt ja auch Erfahrung schon gemacht, was du machen solltest und was nicht.
Genau.
Und mit wem buchen und mit wem nicht.
Genau, das war ein Lernprozess übrigens aus der ersten Saisonhälfte.
Ja. So, das ist in der Nähe von Mexiko-Stadt. Aber das heißt in der Nähe, also Nähe ist das falsche Wort dafür, aber ist über Mexiko-Stadt. Okay.
Ja. Also, könnten wir uns ja nochmal drüber unterhalten.
Ja, da können wir uns echt mal drüber unterhalten.
Ne? Also eventuell Betriebsausflug nach Mexiko Ende des Jahres.
Outside Podcast Goes Mexico. Ja, könnte man echt. Und Preisgelder.
Die sind nämlich da die höchsten im gesamten Belgian Waffle Ride.
Ja, okay, also jetzt mal ehrlich, ne? Also klar, du gewinnst die 2000, die musst du noch versteuern und so. Und es ist jetzt schon, ist, okay, wenn man das Rennen gewinnt, hat man auf jeden Fall das wieder rein.
Seinen Urlaub vielleicht ein bisschen finanziert.
Ja, okay, da können wir uns echt nochmal, können wir uns nochmal drüber unterhalten. Aber dann übernehme ich aber da wieder die Reiseplanung und dann.
Genau, und dann läuft es auch.
Und dann fliegen wir vielleicht auch mal zusammen rüber.
Ja, das auf jeden Fall. Dann, so wie USA, das geht nicht nochmal so. Ja.
Genau, okay, gut, cool. Nee, hört sich gut an. Was wir noch an Themen hatten, eigentlich sind das noch zwei. Es kam die Frage rein, aber ich glaube, wir hatten das schon mal so halb behandelt. Und zwar, ob wir denken, dass es irgendwann größere Teams im Gravel-Bereich geben wird wie auf der Straße. Und ob das den Sport zerstören würde. Genau, und dann die Frage, ob wir denken, dass momentan einfach auch zu wenig Geld im Sport ist, um sowas umzusetzen. Genau. Wie siehst du das?
Also ich glaube schon, dass sich das jetzt so entwickeln wird, dass immer mehr Sponsoren in den Sport reingehen und dadurch wird es wahrscheinlich auch mehr Teams geben und besseren Support der Athleten. Und es war ja auch immer so ein bisschen jetzt schon die Kritik, dass so der Support während der Rennen, dass es da halt schon dann zu große Unterschiede gibt zwischen Leuten, die eben diesen Support haben, jetzt wie bei Anbau und da eine Support-Crew in den Pitstations und Leute, die halt ohne Support-Crew fahren. Das ist ja diesen Charakter vom Gravel, den es eigentlich ursprünglich hatte, kaputt macht. Ich meine, gegen diesen Lauf der Dinge können wir, glaube ich, wenig tun, dass es so sein wird. Dafür ist die Sportart jetzt einfach für die Sponsoren zu interessant. Insofern denke ich auf jeden Fall, dass sich das so Richtung Straßen, also ich glaube nicht mit solchen Teams wie beim Straßenradsport, weil da ist einfach der Rennverlauf in so einem Gravelrennen, der ist halt einfach komplett anders dann als im Straßenrennen. Insofern macht es auch einfach keinen Sinn. Aber dass es professioneller wird und man auf jeden Fall mit dem Team bessere Chancen hat am Ende als ohne Team, das wird so sein. Und da wird der Gravel-Sport sich auf jeden Fall nochmal aufspalten in dieses ursprüngliche Bikepacking-mäßige und Race-Gravel.
Ja.
So sehe ich es zumindest.
Ja, da haben wir jetzt erstmal unterschiedliche Meinungen.
Na, okay.
Wir haben ein Streitgespräch. Nein, also ich glaube, also ich denke auch, dass nicht genug Geld in den Sport spülen wird, um ein Team auf einem hohen Niveau auf die Beine zu stellen. Also über eine Bandbreite von, sagen wir mal, 5 Athletinnen, ja? Mhm. Also Männer und Frauen oder wie auch immer. Aufgrund dessen, dass es halt mangelnde TV-Übertragung geht, es ist sehr schwer zu übertragen. Es ist sehr langweilig, also wer guckt sich 7 Stunden Gravelrennen an, muss jetzt auch mal ehrlich sein. Ja, das ist halt auch nicht immer spannend. Also jetzt deine Radrennen anzugucken, ist geiler in einem 20-Minuten YouTube-Video oder 5-Minuten YouTube-Video, als wirklich die 7 Stunden zu folgen. Das gleiche bei meinen Rennen. Das ist einfach so, das ist nicht so spannend. Mountainbike-Rennen ist nochmal anders, da hast du halt 1,5 Stunden Action, Straßenradrennen ist einfach auch in Anführungsstrichen einfacher zu übertragen. Deswegen glaube ich nie, dass da so viel Geld reinkommen wird, dass du 5 Leute pro Team zum Beispiel so bezahlen kannst wie uns, die dann auf dem Niveau, die müssten ja schon in Richtung von dem Niveau gehen, wie wir es sind, damit sich das auch lohnt. Ja, damit du ja auch wirklich als Team agieren kannst. Was bringt ja nichts, wenn du losfährst und dann alle ab. Natürlich kannst du dahinter die ganzen Platzierungen, sammelst du vielleicht auch mit ein, aber halt so, um eine wirkliche Präsenz zu schaffen, glaube ich. Gerade im, ich weiß, Frauenbereich weiß ich es nicht, Männerbereich sehe ich es nicht, weil es, glaube ich, auch für Einzelsportler zu lukrativ ist, alleine unterwegs zu sein, quasi private Sponsoren zu haben. Im Frauenbereich weiß ich es jetzt ja bei dir, wie es so aussieht. Man hört so ein bisschen aus den USA, wie es bei den Frauen da aussieht. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass europäische Fahrerinnen in einem Kollektiv, also im Team, eventuell besser dastehen als alleine. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber dann ist ja trotzdem nicht so viel Geld im Spiel, wie man es vielleicht bräuchte, um es auf ein gewisses Niveau zu heben. So sehe ich zumindest. Und die Rennverläufe würden sich automatisch aber auch ändern. Ne? Also jetzt, du siehst ja, ich weiß gar nicht, ob du das Gefühl auch bei dir hast, aber bei uns, wenn sobald Straßenfahrer am Start sind, ist es ein komplett anderes Radrennen. Also du hast ja auch gesehen, dass der Russell Finsterwald, der wird Dritter jetzt, der Ami, bei den Männern in Frankreich.
Ja.
Und der ist in den USA einer der Besten, aber der kommt halt auch nicht hier rüber und hängt die ab, sondern kommt halt der Straßenfahrer, ja, und die fahren halt mit, und so Nathan Haas, den er normalerweise locker abhängt, mit dem fährt er halt dann so ins Finale rein, wo auf einmal diese ganze Renndynamik eine andere ist. Das ist nicht mehr nur rein draufdrücken den ganzen Tag, sondern es ist viel mehr so Race Drafts und sowas mit involviert. Ja. Und wir haben es ja auch gesehen in Aachen, wo ja die Crossfahrer mit Teams da waren. Und so richtig spielen konnten die das auch nicht, weil dann doch wieder auch jeder für sich fährt. Weißt du, also weil am Ende geht es dann ja auch da, ist ja nicht so bei der Tour, wo es klar ist, du fährst für einen Fahrer oder eine Fahrerin, sondern du versuchst halt individuell dein Glück zu suchen. So, und ich glaube, deswegen sehe ich es nicht so richtig, dass wir das in Sport bekommen. Aber ja, es wird auf jeden Fall professioneller. Ich meine, das, was Canyon jetzt dieses Jahr schon macht, jetzt bei dir, sehe ich jetzt bei keinem anderen Hersteller so, oder das ist aber auch was, es wird sich auch ändern. Also da werden auch andere Leute hingehen und sagen, wir jetzt im europäischen Sport zumindest, werden hingehen und sagen, ey, wir schicken jetzt auch Support-Crews zu den Rennen. Das wird zwangsläufig, wird das professioneller, das glaube ich auch.
Ja, das denke ich auch.
Aber nicht, dass
aber mit der Übertragung, also klar, es ist nicht interessant, ein gesamtes Gravel-Rennen, jetzt so ein Anbau und 12 Stunden, guckt sich halt keiner eine Live-Übertragung an. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel so dokumäßig, Zusammenfassung, ich glaube, das ist schon was die Leute interessieren würde. Genau. Also, und da ist schon mega Potenzial, glaube ich, weil es auch wirklich was ist, was die Leute, ich glaube, im Vergleich zu jetzt zum Tour de France-Rennen oder so, können die Leute sich da holen, sich, glaube ich, fühlen sich eher abgeholt, weil jeder ist irgendwie schon mal Gravel gefahren oder fährt im Wald rum. Und ich glaube, damit können sich mehr Leute identifizieren, als wenn sie sich eine Tour de France-Etappe angucken. Also, ich glaube, da ist richtig Potenzial.
Ja, genau, aber das ist, was ich vorhin meinte, so dein Sieg bei Anbauen über eine 20-Minuten-YouTube-Video anzuschauen, ist interessanter, als das ganze Rennen zu gucken. Aber ich meine, ich sehe es ja bei den Outside-Videos auch, wie die Resonanz ist und so. Also das funktioniert auf jeden Fall. Aber das ist halt was anderes. Und da ist halt dann immer die Frage, ob das dann so für... Also wir reden dann ja immer von einer relativ hohen Geldsumme auf einmal. Ne? Also nimm das, was du verdienst, nimm das, was ich verdiene, mach das mal 5. Dann steht ja eine Summe im Raum, die müssen Sponsoren erstmal bereit sein zu zahlen.
Ja, klar.
Und ist jetzt, wir verdienen, okay, gut, aber wir sind jetzt lange noch nicht auf einem Niveau von irgendwie guten World Tour Profis, ganz weit weg davon, weißt du, ich meine? Ja. Und das ist halt, deswegen, um jetzt zum Beispiel auch Straßenfahrer dazu zu bewegen, von einer guten Straßenkarriere sich nur aufs Gravel zu konzentrieren, was du auch machen musst, um dann bei den ganz großen Rennen zu bestehen. Außer du hast Mathieu van der Poel und Wout van Aert, die natürlich einfach kommen und alles kaputt fahren. Aber auch wir Gravelfahrer werden besser, darf man auch nicht vergessen. Ja, mit diesen harten Rennen werden auch wir besser und kommen dichter an die Straßenfahrer ran. Das sehe ich halt nicht, weil ich glaube, dazu sind es einfach auch zu wenig Rennen und wie gesagt, zu wenig Sichtbarkeit als im Vergleich zu Wenn du irgendein Straßenrennen gewinnst, bist du in der Zeitung. Also es kann sich natürlich alles entwickeln, aber ich sehe das jetzt kurzfristig, also in den nächsten 5 Jahren nicht. Und es brauchst du ja auch gar nicht, warum auch. Also ich meine, es ist ja eigentlich auch okay, wie es ist, wenn es in einigen Bereichen professioneller wird. Wir vor allem klare Regeln haben, was das Support angeht. Ich bin auch nicht der Meinung, das muss so alles ursprünglich sein. Aber es muss halt ein fairer Wettkampf sein, dass man so Mindestmaß an Support muss vorgeschrieben sein, also den musst du selber auch dir quasi dahinstellen, aber auch zu sagen, das und das geht und das geht halt nicht, ja. Und das finde ich dann auch okay. Weil Mountainbike, ja, also da gibt es ja auch Regeln und klar, du hast deine Pizza, wo du hinfahren musst und da wird dein Rad gewechselt, Zeitglück kostet das ja auch so. Solche Sachen sind ja auch alles okay.
Ja.
Aber halt, was halt nicht geil ist wenn man irgendwie eigentlich, es gibt irgendwie so Regeln wie No Support Crews und dann kommst du in eine Verpflegung und dann sind das Support Crews.
Das geht nicht.
Bei UCI-Rennen gesagt, keine Hilfe von außen und dann nimmt man die Hilfe von außen an. So. Und das, also macht es halt für alle gleich. Darum geht es am Ende einfach nur.
Und am Ende, glaube ich, ist auch nochmal ein Unterschied von Männern und Frauen, weil ich glaube, da ist halt der Frauensport, weil eben der Frauenradsport oder Straßenradsport sich auch jetzt erst so wirklich entwickelt, ist da halt, glaube ich, der Unterschied dann zwischen Gravel und Straßenradsport nicht ganz so groß wie jetzt bei Männern zwischen Straßenradsport und Gravel, bin ich der Meinung. Also,
inwiefern?
Ja, ich glaube auch, was das angeht, ja, was zum Beispiel auch die Bezahlung und solche Dinge angeht, weil da ist nicht die Lücke nicht ganz so groß wie bei Männern, weil eben der Frauenradsport sich da bei den Frauen auch auf der Straße erst entwickelt.
Ja, da wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wie viele Frauen verdienen tatsächlich Geld mit Gravelfahren?
Ja, gut.
Das sind jetzt wahrscheinlich nicht
ich
so viele.
Ich glaube in den USA definitiv mehr als in
ja,
Europa.
Ja.
Also in Europa wahrscheinlich eher sehr wenige und ja. In den USA denke ich aber schon einige.
Ja, genau. Ja, das sehe ich auch so. Und das ist halt natürlich bei Männern, ist es aber auch ähnlich. In Europa wirklich Geld damit verdienen, sind jetzt auch nicht so viele wie vielleicht in den USA bei den Männern.
Ja.
Aber natürlich immer noch mehr als bei den Frauen. Aber das ist halt traditionell im Radsport leider bis jetzt immer so gewesen. Und es, ja. Wie du auch schon sagst, die Diskrepanz sicher bei Frauen ist gerade noch geringer als bei den Männern. Ja, ey, ich bin auch gespannt, wie es kommt, aber ich mache mir da auch gar keinen Kopf. Ne? Also ich meine, können von mir aus ja jetzt auch Teams kommen, aber bis jetzt alle Radrennen, die ich gefahren bin, die waren am Ende so hart und es sind immer die Besten vorne. Also da war selten mal jemand durch Taktik vorne.
Ja.
Klar, wenn du auf einmal mehr Teams hast, hast du Teamtaktik, aber trotzdem, der Untergrund rollt schwerer, du hast, Windschatten spielt eine Rolle, aber nicht im großen Maße wie auf der Straße. Das heißt, es sind ganz andere Faktoren und die man immer mit berücksichtigen muss, wenn man sagt, so ein Sport wird sich radikal verändern, weil es ist kein Straßenradsport. Es ist einfach so.
Ja. Und das finde ich auch so gut am Gravel, dass es halt ehrlich ist und ja, man durch Stärke auf jeden Fall immer vorne ist, wenn man jetzt nicht Defekte hat.
Jetzt hoffen wir nur noch, dass Italien bei der WM nicht wieder 20 Athleten und Athletinnen pro Rennen an den Start stellen darf. Und dann haben wir vielleicht auch einen fairen Wettkampf.
Und vielleicht die Strecke ein bisschen levelmäßiger.
Ja.
Wobei ich es nicht beurteilen kann. Aber.
Nee, aber ey, auf der Strecke wärst du auch gut gefahren. Das, okay. ist bei dir auch egal. also, weißt du, das ist so, du machst das auch da.
Mal sehen.
Ja. Genau. Genau, ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet und haben nicht noch mehr Fragen aufgeworfen. Genau, und dann war noch, jetzt ist die Karte hier weg, was war noch? Ah ja!
Alexei.
Genau,
wir
Alexei.
Wir wollten noch über den Hund im Rucksack sprechen.
Genau, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Alexei Vermeulen, der immer mit einem Hund im Rucksack durch die Gegend fährt.
Lohnt sich, den mal bei Instagram anzugucken.
Genau, der macht gute Videos auf jeden Fall. Ist so ein, ich weiß gar nicht, ist so ein Dackelmischling, oder?
Ja, so ein gelber Dackel, also beiger Dackel.
Ich finde den gar nicht süß, den Hund, und auch gar
echt
nicht schön.
Nicht?
Nee, ich mag
schön ist der nicht, aber süß ist der.
Ja, okay, ich tue mich mit solchen Hunden schwer. Auf jeden Fall, ich mag halt richtige Hunde, also mit langen Beinen.
Ja, also, das ist halt kein richtiger Hund, ja.
Nein, das ist schon ein richtiger Hund, aber wo das Verhältnis Oberkörper zu Beinen stimmt, weißt du?
So. Ich weiß, was für Hunde du magst.
Ja.
Ich mag auch lieber so schöne, normale Hunde. Ja. Aber der ist, das ist halt ein Dackel, genau. Und der Alexei nimmt den immer im Rucksack mit beim Training.
Genau, und da hat jetzt sich vorgenommen, bei der amerikanischen Zeitfahrmeisterschaft mit seinem Hund im Rucksack das Zeitfahren zu fahren. Zum Hintergrund, Alexei war mal Profi bei damals, jetzt heißen sie Jumbo Visma, ich weiß nicht, wie sie damals hießen, Lotto schieß mich tot, war ein guter Profi und auch gut im Zeitfahren immer. Da dachte sich, okay, Projekt Zeitfahren nehme ich nochmal Angriff, aber diesmal mit Hund im Rucksack. Hat Aerotests gemacht im Windkanal mit seinen Sponsoren zusammen. Also die haben das schon größer aufgezogen dann auch. Natürlich auch so ein bisschen als witzige Aktion. Aber am Ende ist er gar nicht mit ihm gefahren. Oder zumindest die Bilder, die ich gesehen habe, hat er den nicht aufgehabt. Es hat aber auch geregnet in Strömen.
Ja, wahrscheinlich wäre es einfach für den Hund zu hart gewesen. Ne? Also
ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es so aus Tierschutzgründen vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, ein Rennen mit dem Hund zu fahren, weil man ja Ich meine, Rennen ist halt ein Rennen, da geht man an sein Limit, an seine Grenzen und geht vielleicht auch mal das ein oder andere Risiko ein. Und ich möchte nicht mit dem Hund im Rucksack in der Kurve stürzen, ehrlich gesagt. Also man kann ja selbst stürzen, das Risiko eingehen, aber weiß nicht. Also vielleicht hat ihn das dann auch dazu bewogen, den Hund doch nicht mitzunehmen. Er wurde auf jeden Fall Sechster und das finde ich auch schwer vorstellbar mit dem Hund noch hinten drin.
Nee, er meinte, dass aerodynamisch gesehen es kein großer Nachteil ist. Ist ja wie mit den Trinkrucksäcken auf dem Rucksack.
Ja, das stimmt.
Auf dem Rücken im Prinzip ist ja nichts anderes. Nur, dass du halt noch so einen Hund hast, der oben rüber schaut. Die Videos sehen echt witzig aus. Schaut euch das mal an.
Der hat so lange Ohren. Die sind doch total im Wind. Also.
Ja, der hat wie diese Kühe, die wir gesehen haben. Wie
diese Schlappohren. Genau, die Schlappohren.
Ja, genau. Ja, aber er wird Sechster und ja, schade. Hätte die Bilder gerne gesehen, aber für einen Hund war es sicherlich besser so.
Ich denke auch. Aber lustige Aktion. Und ich habe Alexei auch beim Unbound getroffen, weil er ist auch Envy gesponsert. Und wir haben uns auf dem Envy-Stand getroffen. Und ich wollte unbedingt diesen Hund sehen. Und gerade beim Unbound hatte er ihn nicht dabei. Ich glaube, der hat den immer dabei, aber beim Unbound hatte er ihn nicht dabei.
Den muss man buchen.
Ja, wahrscheinlich. Es kostet dann Geld, wenn man den einmal angucken möchte.
Ja. Ja, okay. Nice. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau.
Und wir beschäftigen uns in der Zwischenzeit mal ein bisschen mit Mexiko.
Ja.
Jetzt bin ich da auch irgendwie so ein bisschen heiß drauf. Mhm. Und genau, falls ihr Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet von uns beiden, dann schickt die uns einfach auf meinem Instagram, auf Outside Instagram, E-Mail, alles, was ihr wollt.
Genau.
Und dann beantworten wir die gerne. Mal gucken, womit wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Wäre mal wieder Zeit für einen Gast oder eine Gästin.
Ja, ich habe auch schon überlegt, wen man denn mal holen könnte.
Ja. Aber
mal gucken. Genau. Haben wir ja noch 2 Wochen
Zeit. Mal gucken, genau. Noch 2 Wochen Zeit. Perfekt. Caro, dann bis dahin schönes Training.
Und ja, dir auch.
Wir sehen uns echt erst in einem Monat.
In Island, ja. Dienstag in Island.
Ja. Okay.
Genau.
Und selbst da sind wir nicht zusammen unterwegs. Ist eigentlich,
nee, das ist total ungewohnt.
Ja, es ist echt ungewohnt. Aber gut, wir sehen uns bei Deutschen wieder.
Mit Schwalbe unterwegs.
Ja. Aber bei Deutschen hängen wir ja wieder aufeinander.
Genau, da haben wir auf jeden Fall wieder die Reisegruppe am Start.
Zum richtigen Zeitpunkt.
Ja. Genau. Wenn es wichtig wird.
Richtig. Also, bis dann.
Bis dann. Ciao.